SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Laura Koppenhöfer.
Es ist beschlossene Sache. Der CO2-Ausstoß, er muss um mehr als 40% sinken bis 2030 im Vergleich zu 1990. Und das geht nur, wenn auch Nutzfahrzeuge nach und nach vom Verbrenner auf alternative Antriebe umsteigen. Und so hat Daimler heute im Lkw-Werk in Wörth in der Südpfalz die serienmäßige Produktion seines ersten E-Lkw gestartet. Ein Prestigeobjekt ist er natürlich, der e-Actros. Entsprechend hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt von einem Schlüsselelement für den Klimaschutz gesprochen, wie Birgit Baltes berichtet.
Klimaneutralität könne nur erreicht werden, wenn Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen, so Schmidt. Die Verantwortliche der Daimler-Lkw-Sparte, Karin Rathström, sagte, der erste Elektro-Lkw mit Stern sei ein großer Schritt in Richtung CO2-neutralem Straßengüterverkehr. Rathström kündigte außerdem an, die Serienfertigung elektrischer Lkw am Standort künftig stark auszuweiten. Der Betriebsratsvorsitzende des Wörther Werks, Thomas Zwick, sprach von einem historischen Moment. Von dem Werk in der Südpfalz werde die Zukunft des Transports abhängen. Es würden hier neue Arbeitsplätze und Berufsbilder entstehen. Der e-Actros wird in einer Halle des Lkw-Werks neben Lastwagen mit herkömmlichem Antrieb montiert. In einer neuen Produktionshalle, dem sogenannten Future Truck Center, werden danach in den Lkw Batterien und andere elektronische Komponenten eingebaut. Der e-Actros ist mit einer maximalen Reichweite von 400 Kilometern für den regionalen Zuliefererverkehr ausgelegt, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie. Für die Montage elektrischer Lkw hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bisher mehr als 2500 Beschäftigte am Standort Wörth weiterqualifiziert.
Ökologisch scheint die Sache also klar und ökonomisch. Ist der E-Lkw auch wirtschaftlich schon rentabel für die Hersteller oder die Nutzer sowie Speditionen oder Logistikunternehmen? Annalena Klingler leitet das Team Energy Innovation beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Frau Klingler, was machen Elektro-Lkw wie den e-Actros wirtschaftlich attraktiv oder eben nicht?
Aktuell muss man sagen, dass der Elektro-Lkw ohne staatliche Förderprogramme noch nicht wirtschaftlich attraktiv wäre. Aber hier gibt es natürlich einige Investitionsprogramme von staatlicher Seite und es gibt auch die Mautbefreiung beispielsweise. Und dazu kommt, dass je nachdem, welchen Strompreis ein Logistikunternehmer oder eine Spedition bezahlt, kann natürlich auch die Betriebskosten bei dem Elektro-Lkw auch günstiger, auch heute schon als bei dem Diesel. Das heißt, das kann das Ganze wirtschaftlich attraktiv machen. Dazu kommt noch, dass die Hoffnung besteht, dass man vielleicht auch geringere Wartungsintervalle hat. Und auch sowas ist natürlich wirtschaftlich dann attraktiv, weil dann das Fahrzeug und die Fahrer für den Wartungszeitraum nicht ausfallen oder eben seltener ausfallen.
Welche Rahmenbedingungen müssten sich denn noch ändern, damit Lkw-Hersteller und Nutzer noch schneller umsteigen? Ist das wie auch bei den Elektro-Pkw, dass es vor allem um die Ladeinfrastruktur geht? Oder gibt es hier noch Besonderheiten, die jetzt speziell für Lkw relevant sind?
Zum einen ist die Logistik- und Speditionsbranche sehr preisgetrieben. Das heißt, es muss wirtschaftlich attraktiv sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist es so, bezüglich der Reichweite gibt es auf jeden Fall auch heute schon Fälle, wo sich ein Elektro-Lkw lohnt. Das sind die Kurzstrecken, das ist auch Lieferung in die Städte, wo die Strecke relativ kurz ist. Das heißt, man hat das Problem mit der Ladeinfrastruktur noch nicht, wenn man in der Spedition laden kann. Perspektivisch, wenn man jetzt auch den Schwerlastfernverkehr umstellen möchte auf Elektro-Lkw, dann spielt natürlich die Ladeinfrastruktur eine ganz, ganz große Rolle. Da gibt es eben aktuell noch sehr viel weniger Ladeinfrastruktur als im Pkw-Bereich. Und die Batterien sind ja sehr viel größer bei den Lkw als bei den Pkw. Das heißt, man ist eben auch auf eine größere Ladeleistung angewiesen, dass man eben in einer relativ kurzen Zeit das Fahrzeug aufladen kann. Da muss sich noch sehr viel tun, damit die Nutzer auch umsteigen können, also gerade für diesen Fernstreckenbereich.
Zurzeit sind ja Fahrzeuge mit E-Antrieb in der Herstellung und Anschaffung generell noch deutlich teurer als die mit herkömmlichem Antrieb. Wird sich das denn in absehbarer Zeit ändern, sprich noch bevor die Verbrenner dann zwangsweise, weil politisch vorgegeben, aussortiert, abgeschaltet werden?
Wir gehen davon aus, dass sich bis 2030 der Elektro-Lkw ohne staatliche Förderprogramme lohnen kann. Allerdings spielt da natürlich die Politik trotzdem eine große Rolle. Also wir haben natürlich eine gewisse Perspektive, wurde ja geschaffen durch die steigenden CO2-Preise, wo ja der Preiskorridor auch schon angegeben ist für die nächsten Jahre. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Prognosen, wie sich die Kosten für die Batterien, die ja einen Großteil der Investitionskosten für den Lkw ausmachen, entwickeln werden. Und da sieht man eben auch starke Kostendegressionen, die man dann erwartet.
Sagt Annalena Klingler, Mobilitätsexpertin beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Übrigens, Daimler-Aktien haben heute um mehr als 4% zugelegt. Und wir bleiben in der Automobilbranche. Einer der größten Zulieferer der Welt, Mahle aus Stuttgart, hat einen neuen Chef gefunden. Der Posten war über ein halbes Jahr vakant.
Matthias Arlet heißt der Neue. Er kommt vom bayerischen Autozulieferer Webasto. Das Unternehmen machte Schlagzeilen, weil dort der erste Corona-Fall in Deutschland auftrat. Arlet studierte Fahrzeugtechnik in Ulm. Er soll den Konzern weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung von heute heißt. Mahle und seine 70.000 Beschäftigten sind ganz besonders vom Wandel in der Autoindustrie betroffen. Das Unternehmen aus Stuttgart wurde mit Filtern, Kolben und Pumpen für Verbrennungsmotoren groß. Diese werden bei den neuen Elektroantrieben aber nicht mehr benötigt. Tausende Arbeitsplätze wurden bereits abgebaut. Doch Mahle hat neue Produkte unter anderem für die Kühlung von Batterien entwickelt. In diesem Jahr wurde nach längerer Zeit erstmals wieder ein Gewinn ausgewiesen. Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion.
1,5 Jahre keine Streiks bei der Deutschen Bahn. Das sind doch mal gute Nachrichten. Nach dem traditionell mit harten Streiks erkämpften Tarifabschluss mit der Lokführergewerkschaft GDL im September liegt jetzt auch die Einigung mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG auf dem Tisch.
Deren Tarifabschluss vom Vorjahr umfasste 1,5% plus und wird nunmehr im Wesentlichen dem GDL-Abschluss von 3,2% plus angepasst. Etwa durch höhere Corona-Prämien. Die EVG hat in ihrem Tarifvertrag eine entsprechende Klausel für Nachverhandlungen vereinbart, sollte der GDL ein höherer Tarifabschluss gelingen. Weil beide Tarifverträge unterschiedlich lange laufen und sich die Leistungen auf abweichende Zeiträume verteilen, sind beide Tarifabschlüsse nicht direkt vergleichbar. Die Tarifverträge kosten die Bahn in jedem Fall mehr Geld als bisher. Sie wird ihre Fahrpreise im Fernverkehr ab Mitte Dezember um 1,9%, im Regionalverkehr außerhalb der Verkehrsverbünde um 1,7% anheben. Johannes Frevel, Berlin.
Landwirtschaft und auch Weinbau haben in den vergangenen Jahren vor allem unter Trockenheit und Hitze gelitten. Dieses Jahr war eher kalt und nass. Und damit auch schwierig, gerade für die Winzerinnen und Winzer. Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband hat heute eine erste Bilanz zur Weinlese in Württemberg gezogen.
Das Wetter spielt natürlich die wichtigste Rolle beim Weinbau, erklärt Ute Bader. Sie ist Weinfachberaterin beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Dieses Jahr verlief für die Weinbäuerinnen und Bauern alles andere als optimal.
Wir hatten ein sehr kaltes Frühjahr, dann einen warmen Juni. Die Rebe sind praktisch in der Vegetation explodiert. Und wir hatten durch den vielen Regen auch ganz viele Probleme mit Schadpilzen.
Die diesjährige Ernte fällt zwar besser aus als im Vorjahr, ist aber trotzdem immer noch unterdurchschnittlich, sagt Verbandschef Roman Glaser. Bis zu 10% weniger Ernte als im langjährigen Durchschnitt erwartet er. Im Vorjahr war es noch weniger und dann wurde auch der Verkauf schwieriger, natürlich wegen der Pandemie.
Die ist ja auch am Weinbau und am Konsumverhalten nicht spurlos vorbeigegangen. Nehmen Sie die Lockdown-Phasen in der Gastronomie. Wir hatten keine Weinfeste, keine sonstigen Festivitäten.
Nichtsdestotrotz gab es auch positive Effekte in der Corona-Zeit. Weinliebhaberinnen und Liebhaber haben ihren Wein dann eben zu Hause statt auf dem Weinfest getrunken. Der Privatverkauf konnte die Verluste durch die Gastronomieschließungen sogar ausgleichen. Und auch dieses Jahr ist Verbandschef Glaser optimistisch, trotz des schlechten Wetters.
Schön ist, dass das, was jetzt in die Keller kommt, eine sehr gute Qualität verspricht. Insbesondere wird 2021 ein Weißweinjahr werden.
Ingemar Körner hat berichtet. Und wir schauen zum Schluss noch auf die Aktienmärkte. Da hat sich heute wieder etwas mehr Optimismus breit gemacht.
Ein Grund, die Öl- und Gaspreise gaben etwas nach. Russlands Präsident Putin prüft eine mögliche Erhöhung der Gaslieferungen nach Europa. Und positive Nachrichten aus den USA. Demokraten und Republikaner haben sich auf einen Kompromiss im Schuldenstreit geeinigt. Die US-Schuldengrenze wird leicht angehoben, den USA droht also erstmal kein Zahlungsausfall. Am deutschen Aktienmarkt legte der Leitindex DAX im Tagesverlauf ordentlich zu. Der DAX schloss den Handel mit 15.250 Punkten, ein Plus von fast 2%. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.